Wie sieht's eigentlich aus mit deiner Selbstwirksamkeitserwartung? Jetzt fragst du dich vielleicht, Selbstwirksamkeits-was? Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher. Ich drück's doch mal ganz anders aus, nämlich ganz praktisch. Wie stark ist deine Überzeugung, dass du mit belastenden Situationen oder auch mit dem Leben ganz allgemein im Großen und Ganzen gut klarkommst? Darum soll es heute gehen. Und vor allem darum, was das mit dem Leben als Angehöriger oder Angehöriger zu tun hat. Also, bleib dran! Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Angehört. Heute geht es, wie gesagt, um Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung oder auch Selbstwirksamkeitsüberzeugung bedeutet, davon überzeugt zu sein, bestimmte Herausforderungen meistern zu können. Der amerikanische Psychologe Albert Bandura oder Albert Bandura, weil er ist ja Amerikaner gewesen, hat diesen Begriff geprägt und seit den 1960er Jahren auch viel dazu geforscht. Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist ein zentraler Faktor in der allgemeinen Motivation zum Beispiel. Es gibt ganz viel Forschung zu Selbstwirksamkeitserwartung und Überzeugung im schulischen Bereich. Und so zur Erklärung, zum Beispiel wenn SchülerInnen in einer Klassenarbeit gute Noten erreichen wollen, hilft ihnen die Überzeugung, das mit der nötigen Paukerei auch zu schaffen. Und zwar hilft es bereits dabei, die Paukerei überhaupt erst in Angriff zu nehmen. So viel zum Thema, es hilft der Motivation. Heute soll es aber nicht um Motivation gehen, sondern wie gesagt um die Selbstwirksamkeit als solche. Und was hat das jetzt alles für dich als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen zu bedeuten? Die Angehörigenforschung hat darauf einige ganz interessante Antworten und die habe ich für dich mal herausgesucht und ein bisschen zusammengestellt. So haben zum Beispiel mehrere Studien, wenn du das genauer wissen möchtest, schau in die Shownotes, da zitiere ich die Studien nochmal. Also so haben mehrere Studien herausgefunden, dass eine gut ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung oder Überzeugung bei Angehörigen mit einer besseren Befindlichkeit einherging. Umgekehrt stand eine gering ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung in einem negativen Zusammenhang mit dem Befinden der Angehörigen. Das heißt, Angehörige, die davon überzeugt sind, Herausforderungen eigentlich ganz gut meistern zu können, fühlten sich im Großen und Ganzen besser und weniger gestresst als Angehörige, die da weniger von sich und von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt waren. Entscheidend war dabei offenbar noch nicht mal eine gute Bewältigungsstrategie zu haben, sondern eher über eine Vielfalt an Strategien zu verfügen und diese flexibel zum Einsatz bringen zu können. Außerdem schien ein ausgeprägt emotionaler Umgang mit der psychischen Erkrankung die Bewältigung der Situation negativ zu beeinflussen. Die Angehörigenforschung kennt den Begriff der Expressed Emotions, das heißt der zum Ausdruck gebrachten Gefühle, also Emotionen. Wenn ich als Angehöriger einen hohen, wir nennen das Status an Expressed Emotions habe, bedeutet das, dass ich auf der einen Seite eventuell sehr kritisch mit dem Erkrankten umgehe, also viel Kritik übe oder ein überfürsorgliches Verhalten an den Tag lege. Und wer beim Faktor der Expressed Emotions sehr hoch abschnitt, der litt meistens auch stärker unter der Situation. Und interessant ist dabei, dass die Art der Erkrankung und die Ausprägung der Symptome einen weitaus weniger starken Einfluss hatte. Die Studien, die ich mir angeschaut habe, haben sich hauptsächlich die Situation von Angehörigen schizophren erkrankter Menschen angeschaut und die von Angehörigen depressiv erkrankter Menschen. Das nur nochmal zur Erklärung, weil es gibt ja noch sehr viel mehr psychische Erkrankungen als diese beiden genannten und die beiden, wo das untersucht wurde. Lass uns doch mal anschauen, woher kommen denn eigentlich unterschiedlich ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartungen? Und da können wir wieder bei Bandura nachschauen. Du erinnerst dich, dem amerikanischen Psychologen, der diesen Begriff geprägt hat. Und der bringt mehrere Faktoren ins Spiel. Einmal sagt er, unsere vergangenen Erfahrungen, die tragen dazu bei, dass sich unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung steigert oder gut verfestigt. Das heißt, wer schon einmal eine schwierige Situation oder sogar Lebenskrisen relativ gut bewältigt hat, der zehrt von diesen Erfahrungen auch für die Zukunft. Der weiß sozusagen, ich habe das schon mal hingekriegt, eine ganz schwierige Situation oder eine ganz schwierige Lebensherausforderung. Ich kriege das auch jetzt gut hin. Insofern kann man sagen, wir lernen aus unseren Erfahrungen. Ein weiterer Faktor sind stellvertretende Erfahrungen. Und das bedeutet, dass wir nicht alle Erfahrungen selber machen müssen. Wer nämlich erlebt hat, wie andere Menschen mit schwierigen Herausforderungen, die denen ähneln, denen man gerade selber ausgesetzt ist, gut bewältigt haben, kann zu der Überzeugung gelangen, wenn die das geschafft haben, dann schaffe ich das auch. Dann ist das offenbar schaffbar. Das heißt, ich beobachte, wie andere Menschen herausfordernde Lebenssituationen gut meistern und generalisiere diese Beobachtung und übertrage sie auch auf mich selber. Das erklärt ja zum Beispiel auch den positiven Effekt von Angehörigengruppen. Auf der einen Seite erfährt man dort, dass man nicht allein ist und mit seinen Problemen. Und das ist immer ein gutes Gefühl. Man erlebt aber auch, wie andere mit Belastungen umgehen. Und davon kann man sich dann etwas abschauen. Ein dritter Faktor für das Entwickeln einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung oder Überzeugung ist die Ermutigung durch andere. Wer also über ein gutes soziales Netz verfügt, das einem Mut macht, das für einen da ist, das einen auffängt, der kann eine bessere Selbstwirksamkeitserwartung im Hinblick auf die Krisenbewältigung entwickeln, als jemand, bei dem das Umfeld eher entmutigend reagiert. Zum Beispiel mit Bemerkungen wie, das ist ja schrecklich, darin geht man ja zugrunde, das macht dich doch bestimmt total fertig oder so. Wenn du also aus deinem Umfeld eher hörst, oh je, das ist bestimmt ganz schön belastend, aber so wie ich dich kenne, schaffst du das. Und im Übrigen, ich bin auch für dich da. Kann man sich vorstellen, dass das sehr viel förderlicher ist. Und auch im beraterischen oder therapeutischen Kontext findet man ja Ermutigung. Vor allem, wenn daran gearbeitet wird, und das ist häufig ein ganz zentraler Aspekt in Therapie und auch in Beratung, daran zu arbeiten, die eigenen Ressourcen einmal wieder zu entdecken und dann zu stärken. Was also ist ganz praktisch hilfreich für Angehörige? Zunächst mal eine Vorbemerkung. Wenn hier von Bewältigungsstrategien die Rede ist, dann ist damit nicht gemeint, die Erkrankung des anderen zu lindern oder gar zum Verschwinden zu bringen. Ebenso wenig ist damit gemeint, so eine Art, ich sag mal ein bisschen flapsig, Zaubermittel zu finden, das den anderen dazu bringt, sich in Behandlung zu begeben oder etwas an seinem Leben zu verändern oder was auch immer. Also den anderen dahin zu bringen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Also falls das Problem ist, Bewältigungsstrategie heißt nicht, wie bewältige ich die Erkrankung, weil die kannst du nicht stellvertretend bewältigen für denjenigen, der darunter leidet, also der diese Erkrankung hat, der die Diagnose hat, sondern es geht darum, wie du als Angehöriger oder Angehörige die Belastungen, die für dich damit einhergehen, besser bewältigen kannst. Also das nochmal so als Prämisse vorneweg. So, jetzt, was kannst du ganz praktisch tun oder was kann dir ganz praktisch helfen? Zum einen, wer sich stark belastet fühlt, der kann daran arbeiten, seine Haltung gegenüber der Situation, die so belastend ist, zu ändern. Denn häufig, und das ist das, was ich mit angesprochen habe mit dem Thema Selbstwirksamkeitserwartung, mit dem Thema Expressed Emotions, also sehr emotional zu reagieren auf die Erkrankung. Also häufig ist es so die innere Haltung, die uns viel mehr Stress verursacht als das Äußere drumherum. Ich sagte ja gerade, die Art der Erkrankung und die Ausprägung der Symptome schien gar nicht so eine große Rolle zu spielen. Also wenn es dir gelingt, deine Haltung gegenüber der Situation zu verändern, dann kann das deine Selbstwirksamkeitserwartung und auch dein Befinden verbessern. Das kann man erreichen durch kognitives Training, also gedankliches Training, also gedankliches wie Umlernen sozusagen. Und das kannst du unter Umständen, wenn du das alleine nicht schaffst, auch mit professioneller Begleitung machen. In meiner Arbeit zum Beispiel geht es oft darum, meine KlientInnen zu einem Perspektivwechsel zu ermutigen. Das klingt jetzt mal so dahingesagt einfacher, als es manchmal ist, bringt aber doch tatsächlich in der Praxis das ein oder andere Aha-Erlebnis. Es geht auch oft darum, die Überzeugung, man sei diesem Schicksal, diese Krankheit miterleben zu müssen, hilflos ausgeliefert, also diese Überzeugung zu reduzieren. Das heißt, weg von mein Schicksal ist schwer, hin zur Entdeckung und Entwicklung von Handlungsoptionen. Mein Schicksal ist schwer, ist ja noch okay. Oder sagen wir mal, es gehört ja auch zu einer akzeptierenden Haltung, zu sagen, ja, mein Schicksal ist schwer, so ist es. Aber es ist ein Unterschied, ob ich diese Haltung nehme, um zu sagen, und jetzt gucke ich mal, was kann ich denn tun und wo habe ich überhaupt Handlungsoptionen, oder ob ich damit hadere und versuche, mein Schicksal zu bekämpfen. Und hier sind wir schon wieder beim Stichwort akzeptierende Haltung. Das ist so eine Grundvoraussetzung, um neue Handlungsoptionen oder überhaupt meine Handlungsoptionen zu entdecken und zu entwickeln. Und akzeptierende Haltung, das Thema kommt ja immer wieder im Podcast vor, wenn du das hier regelmäßig hörst, wirst du wissen, das hat die doch schon mal so erklärt, weil es ist einfach so eine Basis des Ganzen. Und wie gesagt, im Praktischen kann das zum Beispiel sowas so aussehen wie, okay, an der Erkrankung kann ich nichts ändern. Okay, das Verhalten meines Partners oder meiner Partnerin kann ich nur bedingt beeinflussen. Aber ich kann Ausschau halten nach den Dingen, die ich tatsächlich tun kann. Und dazu gehört es auch, Dinge zu tun, die mir gut tun. Ich kann mir Zeit für mich nehmen, ich kann mir Unterstützung suchen bei Freunden, der Familie, in Angehörigengruppen, in Therapie oder Beratung. Ich kann Stressbewältigungsstrategien lernen, sowas wie Entspannungstechniken beispielsweise, und die natürlich auch anwenden, Klammer auf Klammer zu. Ich kann Achtsamkeit lernen, ich kann Sport treiben, ich kann Musik machen, alleine oder mit anderen, weil soziale Kontakte tun meistens gut. Macht mehr Spaß mit anderen, so die ein oder andere Aktivität. Du siehst, da gibt es schon eine ganze Menge Dinge, die du tun kannst. Meine Erfahrung zeigt, dass der schwerste Schritt oft der erste Schritt ist. Oder andersrum, dass der erste Schritt oft der schwerste Schritt ist. Nämlich anzunehmen, im Sinne von akzeptieren, dass man die Situation als solche kaum verändern kann. Wenn der Schritt gemacht ist, fällt es vielen Angehörigen viel, viel leichter, für sich zu sorgen und ihre Befindlichkeit, ihr Wohlbefinden Stück für Stück zu verbessern. Und wenn du diesen Schritt unternehmen möchtest und sagst, ah, so ganz alleine, da kenne ich mich, da bleibe ich nicht so richtig dran oder da brauche ich auch mal ein paar Ideen, da brauche ich Begleitung, bisschen Unterstützung und du kannst dir vorstellen, vielleicht diese Unterstützung mit mir zu suchen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an kontakt@praxisfahnemann.de und ich antworte dir so schnell wie möglich. Und jetzt bleibt mir wieder, dir wie immer alles Gute zu wünschen, viele gute Momente und probier's mal aus mit der Selbstwirksamkeitserwartung und Überzeugung. Schau mal, worauf du den ersten Fokus legen möchtest. Dabei wünsche ich dir alles Gute und sage bis zum nächsten Mal und tschüss!